Deutschlandfunk. Der Mittag.
Im Studio ist weiterhin Tobias Armbruster und wir kommen zu unserem Wirtschaftsschwerpunkt. Der Name Zoom, der dürfte vor dieser Corona-Krise nicht allen Computernutzern geläufig gewesen sein. Aber jetzt nutzen diese Videokonferenz-Software Millionen von Teilnehmern überall auf der Welt. Vom Geschäftsmann bis zur Balletttänzerin. Wie diese Software jetzt sicherer werden soll, das ist eins der Themen in den kommenden 25 Minuten. Darin auch die Hauptversammlung bei BMW und eine Reportage über den Mittelstand in Italien und die Frage, wie er sich gegen die Krise stemmt. Zunächst aber der Blick an die Börsen. Die haben gestern stark eingebüßt, weil der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte, es könne sein, dass die USA eine längere Zeit keine steigende Produktivität verzeichnen würden und damit stagnierende Einkommen hätten.
The result could be an extended period of low productivity growth and stagnant incomes.
Frage an unseren Börsenreporter in Frankfurt am Main, Viktor Goitker. Herr Goitker, hat sich die schlechte Stimmung nach diesem düsteren Ausblick des Notenbankchefs heute gebessert?
Nein, überhaupt nicht. Die US-Börsen sind ja nach der Äußerung schon gestern auf Rutschpartie gegangen. Dann hat sich das übertragen auf die asiatischen Märkte am Morgen. Und auch der DAX kann sich dem nicht entziehen. Wie in Schüben sackt er heute den ganzen Vormittag über immer wieder tiefer. Aktuell stehen 10.358 Punkte an der Kurstafel, minus 1,75%.
In der Corona-Krise meiden ja immer mehr Menschen beim Bezahlen das Bargeld und greifen stattdessen zur Kreditkarte oder zum Smartphone. Ein DAX-Konzern, der davon besonders profitiert, ist Wirecard. Heute hat dieser Zahlungsabwickler neue Geschäftszahlen vorgelegt. Wie sind die denn ausgefallen?
Ja, ganz ungeschoren ist man auch nicht davon gekommen in Sachen Corona. Das Geschäft mit Flugkonzernen nämlich hat gelitten. Aber unter dem Strich hat sich der Gewinn im ersten Quartal erhöht im Vergleich zu vor einem Jahr. Wirecard-Aktien trotzdem minus knapp 2% aktuell. Denn die Debatte um das Unternehmen, die schwelt ja weiter. Ein Bericht der Beratungsgesellschaft KPMG sollte ja Licht in das Dunkel bringen beim umstrittenen Konzern Wirecard. Wie sieht es aus mit den Vorwürfen, dass möglicherweise Bilanzen geschönt wurden? Und dann hat der Bericht von KPMG gesagt, ja, wir können das zumindest nicht alles abschließend beurteilen. Wir haben manche Unterlagen von Wirecard-Partnern gar nicht bekommen. Seit Tagen gibt es jetzt an der Börse eine heftige Debatte darum. Und genau darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis. Und ihn habe ich gefragt, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, Herr Risse, als Sie diesen KPMG-Bericht gesehen haben?
Ist es überhaupt nicht gelungen, mit diesem Prüfbericht sich zu entlasten. Im Gegenteil, sie haben sich im Grunde weiter belastet. Als Wirecard offenbar wusste, dass der Bericht nicht so positiv ausfällt, haben sie allerdings versucht, im Vorfeld der offiziellen Bekanntmachung des Berichtes die Deutungshoheit über diesen Bericht zu erlangen, indem man schon vorher an die Presse ging und sagte, dieser Bericht stütze nicht die Berichterstattung aus der Financial Times, dass Wirecard betrügerisch handeln würde. Das hat Wirecard jetzt auch noch eine Untersuchung der BaFin eingebracht, denn die stellt da schon berechtigterweise die Frage, ob Wirecard hier nicht einseitig positiv informiert hat über diesen Bericht.
Genau darum geht es ja auch in einer Anlegerklage der bekannten Kanzlei Tilp. Wie sehr muss Wirecard davor zittern?
Aber solche Klagen sind nie schön. Es ist eine Musterklage, der sich dann viele anschließen können. Das wird das Unternehmen lange beschäftigen. Wir kennen das aus dem Fall VW und dieses Skandal, da ist es ja auch die Kanzlei Tilp, die dort klagt. All das belastet natürlich Wirecard und könnte auch zu hohen Schadenersatzforderungen am Ende führen, wenn die Gerichte das so sehen.
Herr Risse, schauen wir nochmal auf das, was dahinter steht. Warum hat denn KPMG manche Unterlagen von Wirecard-Partnern nicht bekommen? War das reiner Zufall oder steckt dahinter System?
Das ist jetzt genau die entscheidende Frage, um die sich ja alles dreht, seitdem Wirecard diese Vorwürfe gemacht werden, die Bilanzen würden manipuliert oder es würde Geldwäsche betrieben. Diese Vorwürfe stehen ja schon lange im Raum. Für uns schien es dann irgendwann so, dass wo so viel Rauch womöglich doch auch Feuer ist und wir haben uns dann aus der Aktie Gott sei Dank schon vor der Berichterstattung in der Financial Times verabschiedet.
Wie verhält sich denn das Unternehmen, wenn Sie als Anlageprofis mit denen sprechen?
Wir haben zwei Treffen gehabt mit Personen von Wirecard unter anderem auch Markus Braun, durch unseren Chef Hendrik Leber, der ihm ein paar Fragen stellte und wo die Antworten auch eher unbefriedigend waren, was uns bestärkte darin, uns von diesem Engagement zu trennen.
Wirecard hat jetzt ja nach dieser ganzen Aufregung auch den Vorstand umgebaut und einen Posten für gute Unternehmensführung geschaffen. Viele setzen jetzt große Hoffnungen auf diesen Manager.
Der muss allerdings dann auch die Freiheiten haben, im Unternehmen wirklich aufzuräumen und Licht in die dunklen Ecken zu bringen, was KPMG ja nicht gelungen ist. Weil, so sagt KPMG, man ihnen nicht die entscheidenden Unterlagen zur Verfügung gestellt hat und Mitarbeiter auch nicht kooperiert haben. Geht es dem neuen Vorstand für Compliance genauso, dann wird auch der an dieser Aufgabe scheitern.
Wenn wir all das mal zusammennehmen, was Sie jetzt auch ausgeführt haben, warum ist Wirecard dann gerade bei vielen Privatanlegern als Aktie so beliebt?
Der Kurs von Wirecard ist über Jahre unglaublich nach oben gelaufen. Dieses Unternehmen ist ja, wenn man so will, schon eine große Erfolgsstory. Die großen Technologieunternehmen sitzen ja mehr oder minder alle in den USA. Wir haben die SAP in Deutschland und jetzt haben wir eben diese Wirecard, die ja seit Jahren riesige Wachstumsraten hinlegt und weltweit vertreten ist. Da sagen dann auch die Fans, ja, jetzt haben wir mal so ein Unternehmen und ihr macht das kaputt. Und die Aktie erfreut sich auch aus einem anderen Grund noch großer Beliebtheit. Es gibt ja nicht nur Investoren, also Leute wie wir, die in Aktien langfristig investieren, sondern auch solche, die traden oder man könnte auch sagen zocken. Und die Wirecard-Aktie gibt dafür sehr viel her, denn sie ist sehr volatil, sie schwankt sehr stark. Und da kann man, wenn man auf der richtigen Seite liegt, natürlich schnell viel Geld verdienen mit dieser Aktie.
Soweit also Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis. Herr Goitker, lassen Sie uns noch auf die Telekom schauen. Auch die hat heute neue Zahlen vorgelegt. Wie kamen die denn an?
Naja, wegen Corona, Homeoffice und Co. telefonieren wir jetzt ungefähr viermal so viel wie vorher, wenn man Statistiken zumindest glauben darf. Das merkt natürlich auch die Telekom im Festnetzgeschäft und sie hat ja auch ein eigenes TV-Angebot und das haben offenbar auch mehr Leute abgeschlossen. Der Gewinn also steigt und auch der Kurs plus 1,6%.
Vielen Dank nach Frankfurt, Viktor Goitker. Die Corona-Krise, die hat die Autokonzerne ebenfalls weiter fest im Griff. BMW zum Beispiel fährt seine Werke allmählich wieder hoch. Als erstes deutsches BMW-Werk hat Dingolfing am Montag die Produktion wieder gestartet. In dieser Situation hat BMW seine Anleger heute zur virtuellen Hauptversammlung eingeladen, zur insgesamt 100. in der Geschichte des Unternehmens und zur ersten, auf der sich Oliver Zipse den Aktionären als neuer BMW-Chef präsentiert. Und er hat auch gleich schon ein Problem, die Ankündigung, eine Dividende zahlen zu wollen, die sorgt für Ärger. Unser Landeskorrespondent in Bayern, Michael Watzke, berichtet.
Draußen vor der BMW-Welt in München demonstrierten 10 Umweltaktivisten vom Bund Naturschutz mit Mundmasken und Protestplakaten. SUVs zu Straßenbahnen stand drauf. Drinnen zelebrierte BMW-Aufsichtsratschef Norbert Reithofer die Online-Hauptversammlung als Produktparade.
Sie haben gerade 6 unserer faszinierenden Fahrzeuge gesehen, die einen Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft spannen.
Natürlich waren in der Autoparade auch Elektrofahrzeuge vertreten. BMW-Chef Oliver Zipse versprach, sein Unternehmen werde alle geltenden CO2-Einsparungsziele trotz Krise einhalten.
Manche nutzen die Corona-Pandemie, um Vorgaben der geltenden Umweltregulierung in Frage zu stellen. Nicht mit uns.
Denn BMW sieht sich beim Umstieg auf erneuerbare Energien besser aufgestellt als viele Wettbewerber und will diesen Vorsprung nicht verlieren, wenngleich die Münchner Autobauer auf dicke SUV-Stinker nicht verzichten möchten.
Zu unserer Industrie gehört beides, der Elektro- und der Verbrennungsbereich.
Und für die Verbrenner, die sich derzeit Stoßstange an Stoßstange in den Autohäusern stapeln, hätte BMW schon gern eine staatliche Autokaufprämie. Zipse erwähnte sie heute in seiner Rede aber nicht, um bei Autokunden keine vorschnellen Erwartungen zu wecken, die dann zusätzlich zu Kaufzurückhaltung führen, weil potenzielle Käufer auf die Prämie warten. Deshalb sagte Zipse nur,
um die CO2-Ziele zu erreichen, braucht BMW keine zusätzliche Prämie.
Aber um die wirtschaftlichen Unternehmensziele zu erreichen, ist der BMW-Chef für jede Hilfe zu haben. Die Absatzzahlen zeigen derzeit steil nach unten, weil in der Corona-Pandemie, anders als etwa in der Finanzkrise, Angebot und Nachfrage eingebrochen sind.
Im Monat April ein Rückgang von 41%. Die Prognosen 2020 sind düster. Anders kann man das nicht beschreiben.
Aber für eine Dividende reicht es noch bei BMW. 2,50 Euro pro Stammaktie, obwohl gerade 30.000 BMW-Beschäftigte in Kurzarbeit sind. Wie geht denn das zusammen? Ganz einfach, findet Zipse.
Die Erfolgsbeteiligung für unsere Mitarbeiter ist an die Dividende gekoppelt.
Außerdem werde die Dividende ja für 2019 gezahlt und das sei schließlich ein Rekordjahr für BMW gewesen. Nicht nur die Umweltschützer vor der BMW-Welt hatten mit dieser Argumentationskette ihre Schwierigkeiten, sondern auch manche Aktionärsschützer. Die versuchte Zipse mit der Ankündigung zu beschwichtigen, dass schon ab nächsten Montag die Werke in München, Regensburg, Leipzig, Oxford, Südafrika und Mexiko wieder öffnen. Aber
zunächst fahren wir im Einschichtbetrieb. Zwei Schichten machen erst dann Sinn, wenn die Nachfrage wieder spürbar anziehen würde.
Deshalb plädierte der BMW-Chef für ein Konjunkturpaket für die gesamte Wirtschaft. Die Autoindustrie stehe dabei für 830.000 Arbeitsplätze. Je schneller sie in Gang komme, so Zipse, desto schneller erholten sich Konjunktur und Arbeitsmarkt.
Michael Watzke berichtete von der Hauptversammlung bei BMW. Und von der gebeutelten Autoindustrie kommen wir zur noch härter getroffenen Flugbranche. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat neue Passagierzahlen vorgelegt. Roman Warschauer.
Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind die Passagierzahlen im April wegen der Corona-Pandemie um fast 97% gegenüber dem Vorjahr gesunken. Auch die Zahl der Starts und Landungen ging deutlich zurück. 187.000 Passagiere wurden in Frankfurt im April abgefertigt. Zum Vergleich, vor einem Jahr waren es noch etwa 6 Millionen. Die rund 6.500 Starts und Landungen im April kommen sonst in weniger als einer Woche zusammen. Dabei waren überdurchschnittlich viele Flüge im vergangenen Monat Frachtflüge, der einzige Bereich, in dem am Flughafen derzeit noch nennenswerter Betrieb herrscht. Ähnliche Entwicklungen beobachtet der Flughafenbetreiber Fraport auch an seinen anderen Standorten weltweit. Mit Ausnahme eines Flughafens in China sind an allen Fraport-Flughäfen die Passagierzahlen um mindestens 95% eingebrochen. Fraport rechnet erst für das Jahr 2023 mit einem normalen Flugverkehr, dann allerdings auf einem 15-20% niedrigeren Niveau als vor der Corona-Krise.
Roman Warschau über die schwierige Geschäftslage beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport. Er gehört eindeutig zu den Gewinnern dieser Corona-Krise, der Videokonferenzanbieter Zoom. Eigentlich waren diese Dienste für den Einsatz in Unternehmen gedacht. Durch Corona aber explodierte die Nutzung auch durch Privatleute und auch für Sportkurse, Gottesdienste oder Bildungszwecke. Dabei wurden allerdings auch Sicherheitsmängel deutlich. Und Experten kritisieren, dass Zoom keine Komplettverschlüsselung anbietet. Das soll sich jetzt aber ändern. Markus Schuler berichtet aus dem Silicon Valley.
Bei Zoom hat man sich prominente Verstärkung geholt. Alex Damos, Professor an der Stanford-Universität und ehemaliger Sicherheitschef von Facebook, verstärkt ab sofort das Videokonferenzunternehmen als Berater. Erste Amtshandlung von Stamos: Zoom hat vergangene Woche Keybase gekauft, ein Startup für Verschlüsselungstechnologie in New York. Jetzt soll es für die Videochaträume von Zoom End-zu-End-Verschlüsselung bringen, sagt Stamos im ARD-Interview. Keybase soll Kern der Sicherheitsabteilung von Zoom werden. Es soll langfristig arbeiten, die Sicherheit generell erhöhen und neue Funktionen entwickeln. Innerhalb der nächsten Tage will man bei Zoom bereits ein Konzeptpapier vorlegen und es mit der Open-Source-Community diskutieren. Für die Firma aus San Jose eine völlige Kehrtwende. Die Basis für diese Wende ist, dass man zugibt, dass man Fehler gemacht hat und dann zügig handelt. Und das passiert gerade. Der CEO hat zugegeben, dass man Sicherheitsprobleme hatte, dass man Fehler gemacht und sich nicht auf die richtigen Dinge konzentriert hat. Bereits im Sommer könnte die End-zu-End-Verschlüsselung bei Zoom umgesetzt werden. Dann wäre der Dienst das bislang einzige Angebot für Geschäftskunden, das so etwas kann. End-zu-End verschlüsselte Videochats gibt es zwar auch mit WhatsApp oder mit Apples FaceTime, die sind aber für Privatpersonen gemacht. Die Teilnehmerzahl eines Chats ist begrenzt, bei WhatsApp zum Beispiel auf 8 Personen. Andere Unternehmen wie Google oder Microsoft könnten die Sicherheit ihrer Videokonferenzsysteme erhöhen, das scheinen sie aber derzeit nicht sonderlich zu forcieren. Das Ziel von Zoom, bis zu 1000 Teilnehmer sollen an einem hochverschlüsselten Austausch teilnehmen können. Alex Stamos erklärt, wie das funktionieren soll. Mein Video wird auf meinem Computer verschlüsselt und läuft verschlüsselt über die Server von Zoom. Der Unterschied im Moment ist, den Key für die Verschlüsselung stellen die Zoom-Server zur Verfügung. Genau das wollen wir aber ändern, indem die Teilnehmer den Schlüssel selbst generieren. Zoom kann dann die Unterhaltungen nicht mehr entschlüsseln. Außerdem wird das Risiko minimiert, wenn die Infrastruktur von Zoom gehackt werden sollte. Zu Anfang der Corona-Krise haben rund 300 Millionen Menschen pro Tag an Zoom-Meetings teilgenommen. Doch dann kam raus, dass Zoom bei den Sicherheitseinstellungen seiner Apps geschlampt hatte. Jetzt drückt man bei der Weiterentwicklung des Dienstes auch deshalb aufs Tempo, weil Google, Microsoft oder Cisco dem Unternehmen im Nacken sitzen. Bereits in den nächsten Tagen soll ein Modus für erhöhte Privatsphäre an den Start gehen. Wenn man den Modus aktiviert, kann man sich zum Beispiel nicht mehr per Telefon in eine Konferenz einwählen. Außerdem wird die Aufzeichnung in der Cloud unterbunden. Das sorgt für eine erhöhte Sicherheit. Stanford-Professor Alex Stamos glaubt, dass Zoom endlich kapiert hat, wie es bei den zahlenden Geschäftskunden punkten kann. Er selbst weint übrigens seinem ehemaligen Arbeitgeber Facebook, den er offenbar im Zwist mit Mark Zuckerberg verlassen hatte, keine Träne hinterher. Ich wünschte, ich wäre dort aggressiver aufgetreten, aber ich glaube, ich habe die richtigen Weichen gestellt. Für Sicherheitsmanager ist das ein harter Arbeitsplatz.
Der Videokonferenzanbieter Zoom will also mehr tun für den Datenschutz in seinen Produkten. Der Stanford-Professor und Computersicherheitsexperte Alex Stamos war das hier im Beitrag von Markus Schuler. Gestern am späten Abend, da hat Italiens Regierung ein neues Corona-Hilfspaket für 55 Milliarden Euro geschnürt. Profitieren sollen davon auch italienische Unternehmen, gerade kleine und mittlere, die gerade ums Überleben kämpfen. Wie geht es dem italienischen Mittelstand? Unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz hat vor Ort recherchiert bei einem vielfach ausgezeichneten Hersteller von Badkeramik, ein Unternehmen, das viele seiner Produkte auch nach Deutschland exportiert.
Die Ventilatoren laufen auf Hochtouren. Das Grundprodukt von Vitreous China oder Clay, die wir als Keramik benutzen, ist flüssig. Zu 40% besteht es aus Wasser und dieses Wasser muss heraus. Dafür brauchen wir Hitze und Ventilation. Die Belüftung, die Sie da oben sehen. Giovanni Calisti zeigt mit der Hand nach oben, zur Decke der Produktionshalle. Es ist feucht und warm, an die 35 Grad. Die Rohlinge der Waschbecken und Toiletten müssen trocknen. Damit verändert sich auch die dunkle graue Farbe in eine helle, so wie man es meist aus dem Badezimmer kennt. Vor mehr als 45 Jahren hat Calisti seinen Betrieb Scarabeo für Badkeramik gegründet. Als innovativ und exklusiv sind seine Produkte bekannt. Das meiste wird exportiert, viel nach Deutschland, aber auch in die ganze Welt.
Ordini, ne stanno arrivando.
Bestellungen treffen immer noch ein. Nicht mehr so viele wie vor dem Lockdown oder der Corona-Krise, aber sie kommen. Mehr als 8 Wochen lang ging in Italien fast nichts mehr. Die Unternehmen standen still, nur wo unbedingt nötig, durfte weitergearbeitet werden. Auch bei Scarabeo mussten die mehr als 70 Angestellten zu Hause bleiben, in der Provinz Viterbo, rund 60 Kilometer nördlich von Rom. Kurzarbeitergeld sollten sie bekommen, doch viele im Land mussten wochenlang ohne die versprochene staatliche Unterstützung zurechtkommen. Und die Unternehmen? Der Staat hat gesagt, dass er uns helfen wird, aber wir wissen nicht wie. Seinem eigenen Unternehmen, so meint Calisti, geht es momentan zwar noch einigermaßen gut. Sie sind sogar dabei, das Betriebsgelände zu erweitern. Planungen noch aus dem vergangenen Jahr. Und immerhin laufen jetzt seit Anfang Mai wieder die Maschinen. Alle Mitarbeiter haben zu tun. So rechnet der Firmenchef für 2020 mit rund 10,5 Millionen Euro Umsatz. Und trotzdem, die nächsten Jahre würden schwierig, sehr schwierig.
Si pensa che...
Bedenkt man, dass in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise in der Hotellerie, in der Veranstaltungsbranche oder auch im Baugewerbe, wahrscheinlich der Hälfte der Firmen nicht geholfen wird, dann öffnen sie nicht wieder. Es ist dieser wirtschaftliche Kreislauf. Hört es auf, dann hört alles auf.
Si ferma tutto.
Wie viele andere Firmen ist auch der kleine, aber feine Hersteller von Badkeramik in die internationalen Verflechtungen eingebunden. Etliche Rohstoffe bekommt Scarabeo schon seit einiger Zeit nur aus anderen Ländern, wie der Slowakei oder England. Denn für das hochwertige Material der Waschtische, WCs oder seit neuestem auch einer extrem dünnen Duschwanne finden sie keine passenden Produkte aus italienischer Herstellung. Die Lieferungen kommen an. Jetzt, während der ersten Lockerungen, können sie auch weiterverarbeitet werden. Doch mit einem Problem muss sich Callisti weiterhin herumschlagen. Es ist altbekannt. Die Bürokratie in Italien bringt die Menschen zur Verzweiflung, lähmt die Wirtschaft und schreckt Investoren ab. Dieser bürokratische Wildwuchs hat während der Corona-Krise nochmals ordentlich zugelegt. Nun könnte er, so ist der Unternehmer aus der Region Latium überzeugt, sich tatsächlich verheerend auswirken. Weil wir in Italien leider von der Bürokratie leben. Aber wenn sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht etwas ändert und vereinfacht wird, dann können wir an der Bürokratie auch sterben.
Elisabeth Pongratz über die Krise im italienischen Mittelstand. Und damit kommen wir zur heutigen Wirtschaftspresseschau. In den Kommentaren der Zeitung geht es um den geplanten Stellenabbau beim Reisekonzern TUI. Dessen Geschäfte sind ja durch die Corona-Krise stark eingebrochen.
Die Pläne für eine Wiederaufnahme des Tourismus haben etwas Trügerisches, denn vieles spricht dafür, dass diese Branche unter den Corona-Folgen lange leiden wird, manches sich dauerhaft wandeln wird. Wenn ein Konzern wie TUI, ungeachtet eines staatlichen Notkredits der KfW, tausende Stellen streicht und fast ein Drittel seiner Verwaltungskosten senken will, ist das ein bitteres Signal. Die FAZ schreibt, ganz ohne Auflagen kommen Konzerne offenbar nicht ans Geld, wie jetzt der Reisekonzern TUI zeigt. Er hat sich ein Sparprogramm verordnet und begründet den Schritt auch damit, innerhalb von 2 Jahren die von der staatseigenen KfW-Bank bewilligten 1,8 Milliarden Euro an Hilfskrediten zurückzahlen zu müssen. Es stimmt, dass die Beihilfen eigentlich gedacht waren, um Arbeitsplätze zu erhalten. Aber trotzdem sind die Einschnitte nachvollziehbar, denn niemand profitiert davon, wenn TUI für den Steuerzahler zum Milliardengrab wird. Die Heilbronner Stimme erwartet weitreichende Veränderungen für die gesamte Branche. Selbst wenn das Coronavirus irgendwann beherrschbar ist, wird die Reiseindustrie eine andere sein. Geschäftsreisen werden eher die Ausnahme sein, seit wir alle die Vorzüge von Videokonferenzen erfahren durften. Auch bei den Urlaubsreisen könnte sich bei vielen Menschen ein Umdenken fortsetzen, das mit der Klimadiskussion begonnen hat. Für das Ferienhaus und den Campingplatz in Deutschland braucht keiner die TUI. Die Neue Osnabrücker Zeitung befasst sich mit den Veränderungen in der Arbeitswelt durch zunehmendes Homeoffice. Setzt sich der Kurznachrichtendienst Twitter mit dem Vorstoß, seine Mitarbeiter auf freiwilliger Basis künftig komplett im Homeoffice arbeiten zu lassen, an die Spitze einer Bewegung? Ist das der Einstieg in den Ausstieg aus einer Arbeitswelt, wie wir sie bis dato kennen? Soweit ist es noch nicht, doch in der Corona-Krise stellt digitales Arbeiten daheim eindrucksvoll unter Beweis, dass es im großen Stil funktioniert. Mit allen Vor- und Nachteilen für Firmen wie Arbeitnehmer. Regelungsbedarf gibt es. Heimarbeit funktioniert nur, wenn alle Seiten profitieren. Sollten Steuerzahler zwischen Arbeit und Privatleben in den eigenen 4 Wänden zerrieben werden, wäre das kein Gewinn für die Gesellschaft.
Rita Fock war das mit der Wirtschaftspresseschau. Gleich nach den Nachrichten um 14 Uhr machen wir hier im Deutschlandfunk weiter mit Berichten aus den Bundesländern. Da geht es unter anderem um ein Corona-Krankenhaus in Berlin, das innerhalb weniger Wochen startklar war. Der Bundespräsident war dort heute zu Besuch. Und wir berichten außerdem über eine Brauerei in Franken, die wegen der Pandemie aufgeben muss.